Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Heute mit unserer zweiten Folge mit Dilara. Hallo, schön, dass du da bist. In der ersten Folge haben wir uns über deine Promotion unterhalten, waren quasi gedanklich mit dir in Dublin und in Irland und haben angeschaut, wie du methodisch dran gegangen bist, was du für Erkenntnisse gesammelt hast, wie eine Promotionsphase, ja, wie soll man sagen, aufgebaut ist das falsche Wort, aber was für Umstände es auf jeden Fall gibt, was alles noch dazugehört zu promovieren und was dich jetzt auch unmittelbar beschäftigt. Hier in der zweiten Folge, ganz klassisch, die meisten ZuhörerInnen von euch kennen das schon, dass wir uns in der zweiten Folge mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Das liegt daran, dass der Podcast eben vom Graduiertenzentrum ist und man beim Graduiertenzentrum ein Zusatzzertifikat bekommen kann, wenn man an dem Programm Wissenschaftskommunikation teilnimmt. Ganz kurz dazu, falls ihr Lust und Laune habt, recherchiert das gerne mal. Man macht dann quasi während seiner Promotion, man kann auch noch einen Tick danach darüber hinaus auch weitermachen, kann man verschiedene Kurse belegen. Ein Teil der Kurse sind verpflichtend, um überhaupt erstmal einen Grundstand von Wissenschaftskommunikation vermittelt zu bekommen, einen Grundstand sozusagen zu haben. Dann könnt ihr euch aber auch ganz viel freiwillig aussuchen und es ist unheimlich vielfältig vom Angebot. Du wirst vielleicht gleich erzählen, was du besucht hast, also ob ihr auf die Bühne wollt oder lieber schreiben wollt oder wie auch immer. Ihr könnt auf jeden Fall ganz, ganz viel Input und Coachings bekommen und nochmal ein wenig mehr auch differenziert darüber lernen, was ist eigentlich interne Wissenschaftskommunikation, was wahrscheinlich die allermeisten von euch da draußen in der Promotion ohnehin machen und was ist dann aber externe Wissenschaftskommunikation. Und am Ende dieser Zeit habt ihr zusätzlich zu eurer Promotion ein Zertifikat noch in der Tasche, in der Hand, wie auch immer. Du hast das auch gemacht oder machst es noch? Das werde ich jetzt gleich erfahren. Wie ist es bei dir?
Ja, ich mache es noch, aber ist quasi eigentlich jetzt fertig. Also es ist jetzt das letzte Endprojekt, was ich machen will und machen wollte, ist jetzt beendet. Okay. Also ist auch der Podcast wird da mit rein gewertet und das ist quasi dann meine letzte Wissenschaftskommunikationsangelegenheit.
Ja.
Projekt.
Ja. Ja, genau. Genau, also zu diesen Kursen, die ihr ja besuchen könnt, / teilweise eben müsst, habt ihr ein gewisses Stundenkontingent an Wissenschaftskommunikation, die ihr sozusagen betreibt. Und auch das ist sehr, finde ich, insofern angenehm, als dass ihr da wirklich frei seid in dem, was ihr wählt. Also natürlich, das ist so das outstanding Ding, die Science Show. Viele sind hier im Podcast, die auch Teil der Science Show waren oder immer noch sind. Aber das muss gar nicht nur das Ding sein. Also wir haben ja auch schon im Podcast Rent a Scientist gehabt, ein Angebot der Kielregion, wo man dann eben in Schulen auch geht oder die Nacht der Wissenschaft auf der Holtenauer oder. Also es können teilweise ja sogar auch eigene Projekte sein, die aber ganz unmittelbar mit Wissenschaftskommunikation einhergehen. Wie du eben sagst, auch hier die Zeit im Podcast ist ganz klar Wissenschaftskommunikation und natürlich füllt es auch dein Zeitkontingent.
Genau, also es gibt ja so diese zwei Sparten an Dingen, die man tun muss in diesem Zertifikat. Das sind ja diese Veranstaltungen, das sind Kurse zur Wissenschaftskommunikation und dann gibt es die freien Aktivitäten. Und davon ist dieser Podcast dann zum Beispiel eine.
Ja.
Ja.
Was hast du denn so für Kurse besucht? Wo hast du deinen Schwerpunkt draufgelegt?
Also angefangen habe ich mit so einem Einführungskurs Wissenschaftskommunikation. Was, wozu, warum, was sind die Grundlagen, wie kann das aussehen? Da wurden verschiedene Formate vorgestellt. Man kann Video machen, also man kann Podcast machen. Man kann schreiben, man kann für eine Zeitung was schreiben, man kann auf eine Veranstaltung gehen, man kann was vorführen etc. Und dann ging es da auch eben um verschiedene Techniken, so seien es diese Storytelling-Aspekte, also so ein bisschen aus der Marketing-Ecke, also wie kann man eigentlich sein Wissen aufbereiten, dass es an verschiedenste Arten von einem Publikum auch zurechtgeschneidert werden kann.
Ja.
Ich habe mehr freie Aktivitäten gemacht, viel mehr als die Workshops, dass man kann so seinen Schwerpunkt setzen, ob man mehr Workshops oder mehr freie Aktivitäten macht. An Workshops habe ich noch gemacht. Das war ein ganz spannender Workshop zur kognitiven Diversität. Da konnte man sein eigenes kognitives Profil reflektieren, mit wie man am besten arbeitet. Und das wiederum nutzbar machen, für was für ein Format an Wissenschaftskommunikation passt denn für mich. Also wenn ich wahnsinnig gut im Struktur erkennen oder Problemlösen bin oder im Formulieren von Lösungsvorschlägen zum Beispiel, dann ist so eine Art schriftlicher Text zum Beispiel vielleicht ganz gut. Das ist was, was ich ganz gut kann. Also ich mag ganz gerne Texte schreiben, auch nicht wissenschaftliche Texte. Das war sehr interessant und sehr hilfreich. Ein Workshop für den Bereich Podcasts, aber auch Vorstellungen auf Bühnen oder anderen Formaten war die Rhetorikwerkstatt Stimme.
Mhm.
Das ging auch tatsächlich 2 Tage, also 2 volle Tage mit einer, ich glaube, ausgebildeten Schauspielerin war sie ehemals.
Ah, du meinst Catherine Simmons, oder?
Nee.
Aber die ist auch ehemalige Schauspielerin.
Ja, das
kann gut sein.
Nee, das war, ich glaube, sie ist Barbara Grese. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich müsste mal nachgucken. Barbara Grese, genau. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber da ging es irgendwie eben halt, wie man den ganzen Körper einsetzt, um sein Stimmbild zu verbessern.
Mhm.
Also Stimme, Auftritt und eben freie Rede. Verschiedenste ganz praktische Techniken. Ist auch wahnsinnig praktisch, sowas einfach mal richtig gut zu lernen, wenn man Vorträge hält auf Konferenzen in der Wissenschaft oder eben auch in der Lehre,
ja,
eine Vorlesung. Dann gab es noch einen Workshop, da ging es so, wie man KI nutzt. Hat sich, ehrlich gesagt, für mich jetzt in meinem Bereich nicht so angeboten, aber war trotzdem interessant. Man muss auch immer ganz ehrlich sagen, nicht alle Workshops merkt man dann, dass sie tatsächlich auf das eigene Fach oder die eigenen Inhalte so gut passen.
Ja.
Genau, und was ein wahnsinnig guter Workshop war eben das Popular Science Writing, also Wissenschaftskommunikation, halt schreiben, wie schreibt man eigentlich an ein nicht wissenschaftliches Publikum, ohne doch aus Versehen zu wissenschaftlich zu werden. Das fand ich sehr gut. Das hat, es ist auch schwer.
Ja, also, glaube ich. Mm-hmm. Können wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, weil das ist auf jeden Fall das Phänomen, was ich hier im Podcast am häufigsten habe, dieser Moment von sich selbst so reflektieren, zu erkennen, dass ich eigentlich schon zu tief in meiner Forschung gerade bin, als dass die Personen mir gegenüber, die entweder gar nicht aus meinem Fachbereich kommen oder vielleicht sogar gar nicht aus der akademischen Blase, in der ich mich befinde, komme, dass die überhaupt noch quasi verstehen, was ich gerade vermittle und sich da immer wieder zu reflektieren, das ist, glaube ich, gerade beim ersten Mal kann das auf jeden Fall einen unheimlichen Aha-Effekt mit sich bringen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie du überhaupt darauf gekommen bist, weil meiner Meinung nach, meiner internen Querrecherche, gibt es ja auf jeden Fall an der Uni Fachbereiche, die das explizit anstoßen und fördern und ihre Docs darauf stoßen, das zu machen. Ich glaube, primär mit dem Hintergedanken eben, ihre Tools für internationale Konferenzen und Kongresse zu schärfen. Und ich würde jetzt, ich bin mal sehr gespannt, aber ich kann es mit Sicherheit so sagen, ich würde da mal ganz mutig in die Presche springen und sagen oder nach vorne treten und sagen, dass viele MINT-Bereiche ihre Docs in das Zertifikatsprogramm mitbringen oder beziehungsweise dafür Werbung machen. Auch nicht alle, aber sehr viele. Und dass es immer wieder ist, ist auch was, wo wir selbst darauf achten, dass wir eben auch Geisteswissenschaften und andere Forschungsbereiche hier im Podcast überhaupt auch aufzeigen, um überhaupt diese Diversität an Promotionsmöglichkeiten auf einem Campus zu zeigen. Und das ist aber teilweise gar nicht so leicht, wenn die Teilnehmer an dem Wissenschaftszertifikatsprogramm einfach gar nicht so divers quasi sind. Deshalb, wie bist du darauf aufmerksam geworden und was war für dich ein Beweggrund zu sagen, ich möchte das gerne machen, weil, das muss man ja an der Stelle dazu sagen, ich betone das, ich glaube, in jeder Folge und ich finde das auch weiterhin wichtig, ihr macht das in eurer Freizeit, das gehört nicht automatisch mit zu deiner Promotionsanstellung und es ist wirklich viel Zeit, die ihr aufbringen müsst, um am Ende dieses Zertifikat auch zu bekommen. Also das ist nichts, was man mal eben an 2 Wochenenden erledigt hat, sondern es ist wirklich ein Commitment, was ihr da eingeht, wo man schon auch Lust drauf haben muss, weil es unheimlich viel Engagement dann benötigt. So würde ich es mal ausdrücken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, meinen ersten Kurs dazu habe ich am Anfang meiner Promotion gemacht, also Wissenschaftskommunikation. Bevor ich das Zertifikat offiziell begonnen hatte, habe ich einen Kurs aus Interesse gemacht.
Ja, okay.
Und das war Dezember 21 bis Januar 2022, also Jahre her.
Ja.
Und das Zertifikat habe ich dann seit Anfang letzten Jahres nochmal fokussierter gemacht. Aber grundsätzlich zu den MINT-Bereichen, es fällt mir natürlich auch auf, dass ich in allen Kursen zu der Wissenschaftskommunikation natürlich immer so in der Minderheit bin als Geisteswissenschaftlerin. Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich habe es schon oft angesprochen, dass halt auch einfach das englische Wort Science Communication einfach mich ganz lange nicht angesprochen hat. Also ich habe das gesehen und habe irgendwie, mein Hirn hat nicht gedacht, ja, das finde ich interessant, das ist für mich. Weil ich bin ja, also ich bin kein Scientist, also ich bin vielleicht ein Scholar, ein Academic und ein Researcher. Ich bin auch kein Social Scientist, das bedeutet einfach nochmal im Englischen was anderes. Und so Wissenschaftskommunikation ist natürlich aber auch in den Geisteswissenschaften verbreitet, also auch in der Anglistik bei mir. Das nennt sich dann halt Public Engagement, aber ich hatte immer den Eindruck, also ich kannte die Science Show bei der Night of the Profs, und ich kannte andere Sachen, die immer sehr mintig waren, und das habe ich jetzt gar nicht ich per se als negativ empfunden, sondern ich habe einfach das als nicht für mich empfunden.
Ja.
Ich fand das aber trotzdem schon immer interessant, Wissenschaftskommunikation zu machen. Eine Sache noch zu den Fächern. Ich glaube, was auch einfach, also grundsätzlich, mich hat noch nie jemand zur Wissenschaftskommunikation geschickt. Das kam alles von mir und das ist auch überhaupt nicht üblich, so jetzt bei uns. Das ist vor allem eher, man guckt, kann man sich leisten, das zu erübrigen, die Zeit in der Promotion, wo man ja aber schon heutzutage, es ist ja auch anders, als man früher promoviert hat, aber heutzutage muss man zu ganz vielen Konferenzen fahren, man muss ganz viel networken, man muss Artikel schon mal raushauen und veröffentlichen, man muss sich etablieren und man muss noch einen Forschungsaufenthalt im Ausland am besten machen und man muss Drittmittel akquirieren. An alles irgendwie schon in der Promotion, was man vielleicht früher in der Postdoc-Phase gemacht hat oder damit dann angefangen hat. Das heißt, es ist eher die Reflexion, mache ich das, wenn sich das für mich lohnt? Weil das ist nicht die Situation, dass man sagen muss, oh, alle in den Geisteswissenschaften haben so ein Zertifikat, das brauche ich auch. Also so war das nicht.
Ja.
So, das ist auch nicht die Realität. Ich glaube auch, ein anderer Grund ist, das Problem habe ich zum Beispiel oft mit diesen Storytelling-Techniken. Ich sage das jetzt zwar etwas zynisch, aber das, was man in den Geisteswissenschaften macht, das ist für so Storytelling-Narrative nicht so sexy, in Anführungszeichen. Es ist nicht attraktiv, weil es gibt kein Heldennarrativ. Es gibt jetzt nicht das Problem und dann habe ich einen Lösungsvorschlag, wie man das in den Naturwissenschaften macht, sondern ich beobachte Strukturen in der Gesellschaft, die politischen und ökonomischen Realitäten von der Kulturproduktion, von der Medienlandschaft, soziologische Aspekte in der Form, wie wir, was Kunst in unseren Alltag einnimmt, was, wie wir etwas konsumieren und wie die meisten Geisteswissenschaftlerinnen diverser Fächer, ist es ja meine Aufgabe, Kritik auszuüben und Probleme aufzuzeigen, nicht unbedingt mit dem Problem anzufangen und dann die Lösung zu suchen.
Ja.
Jetzt mal ganz grundsätzlich gesagt. Ja. Und das ist einfach was, was unbequemer ist. Und das lässt sich trotzdem natürlich gut in der Wissenschaftskommunikation aufbereiten. Das kann ich trotzdem an ein nicht wissenschaftliches Publikum adressieren. Deswegen mache ich das auch. Ich möchte nur sagen, dass das vielleicht ein Ursprungsgrund war, zu sagen, so wie Wissenschaftskommunikation sich gedacht wird, hier ist jetzt unsere Uni und wir haben die und die Nachwuchstalente und die nehmen sich dieser tollen Probleme an und haben da vielleicht das neue Material oder den neuen medizinischen Ansatz oder haben das rausgefunden. Und bei uns ist das eher, ja, wir haben was rausgefunden und das wird euch nicht gefallen, weil dann heißt das, dass sich die und die und die Probleme ergeben und Sachen problematisiert werden und jetzt Diskurse aufzudecken, hier steckt noch Antifeminismus und hier steckt irgendwie Rassismus und so weiter. Also das ist ja eher etwas, was so in der Literaturkulturwissenschaft grundsätzlich gemacht wird. Das dazu, ich kann jetzt nochmal privat meine persönlichen Gründe vielleicht erzählen.
Aber also ich ergänze kurz,
weil es
total, wie gesagt, ich habe halt häufiger, wir achten da schon extrem drauf, aber häufiger hier im Podcast eben Leute aus dem MINT-Bereich und da ist eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Selbstverständnis. Und da dachte ich gerade, weil das super interessant ist, was du sagst, gerade in diesen großen Projektanträgen ist ein größerer Bestandteil und ein immer größer werdender Bestandteil, nämlich der Bestandteil Outreach in Wissenschaftskommunikation. Das heißt, die müssen, also sie sind dazu gezwungen, dafür Konzepte vorzulegen und natürlich auch in ihren eigenen Reihen dahingehend zu schärfen, weil diese Anträge danach vergeben werden, wie die Leute in Zukunft gewisse Erkenntnisse in die Gesellschaft tragen werden. Das ist, glaube ich, mit ein Ergebnis der Corona-Pandemie und der dann dort punktuell extrem wichtigen Wissenschaftskommunikation. Und das könnte vielleicht auch ein weiterer Punkt sein, dass einfach diese großen Projektanträge dort mehr vergeben werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du hier quasi die Anstellung hast oder einen Antrag stellst, ob da jetzt ein großer Outreach-Anteil quasi mit berücksichtigt wird, ob du dazu verpflichtet bist, nachzuweisen, was du quasi dafür tust, deine Forschung auch der Gesellschaft mitzuteilen. Und ganz viele der Leute, und das finde ich auch interessant, aber darüber mache ich mir jetzt privat heute Abend mal Gedanken auf der Couch, sagen dann nämlich zu mir, ja, ich mag das total gerne und ich mache auch Wissenschaftskommunikation total gerne. Und dann sage ich mir, ja, warum denn? Naja, man muss ja auch berücksichtigen, unsere Stellen werden von Steuergeldern finanziert und es ist eigentlich mehr oder weniger eine Pflicht von uns, das auch der Gesellschaft so zurückzugeben. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen, aber ja.
Dann müsste es vertraglich vorgesehen sein, ja, dass man hier bezahlt wird zum Beispiel gerade.
Ja,
genau, ja. Also es ist ein interessanter Ansatz, weil ich habe das ähnlich reflektiert. Also ich bin ja angestellt im wissenschaftlichen Dienst und das Land bezahlt mich, dass ich jetzt hier meinen wissenschaftlichen Dienst leiste. Ja, man kann jetzt den Begriff problematisieren an anderer Stelle. Das mache ich dann vielleicht auch heute Abend weiter auf der Couch. aber grundsätzlich die Idee, wem dient man denn da? Und natürlich möchte man Wissen produzieren, was nicht in diesem Rahmen dieser Institution bleibt und die Institution der Uni nicht verlässt. Also das Wissen, was man hier generiert, das ist ja wertvoll. Also zu wissen, wie funktioniert dann eigentlich so ein Literaturbetrieb, der und warum tangiert der mich eigentlich? Wenn ich jetzt keinen Roman lese, wieso betrifft er mich trotzdem? Wieso betrifft er das, welche Serien produziert werden? Wie über Literatur gesprochen wird, wie Gelder dann für Kultur oder Nicht-Kultur ausgegeben werden, auch in anderen Ländern. Also welche Rolle spielt es eigentlich? Und ich habe diese Idee des Dienstes, also jetzt nicht dem Land gegenüber, sondern der Leute, die eben keinen Zutritt zu dieser Institution haben, die ja dann Steuern zahlen oder auch nicht, oder irgendwie Teil unserer Gesellschaft sind, unabhängig davon, was für Steuern sie zahlen. Also ich finde, allen Menschen sollte man Zutritt verschaffen. Die haben alle ein Recht, dass, wenn sie sich dafür interessieren, Zugang zu dem Wissen haben sollten. Deswegen finde ich die Idee, also ich habe jetzt nicht das Schuldgefühl, ich werde vom Staat bezahlt aus Steuergeldern, die müssen was zurückbekommen, sondern eher unabhängig davon, ob ein Mensch jetzt die Steuern da gezahlt hat oder nicht. Ich produziere ja Wissen, was ich relevant finde. Und es ist ja schon schlimm genug, dass die Politik nicht auf die Geisteswissenschaften hört, sondern irgendwie Sachen lieber finanziert, die sich gut in Startups umwandeln lassen oder die sich gut als andere Sachen vermarkten lassen. Aber dann sollten zumindest alle Menschen, die sich dafür interessieren und die Relevanz vielleicht auch selber erkennen können von bestimmten Fragestellungen und Fächern, dann Zugang haben dazu. Und ja.
Ja, zumal, also ich denke mir auch, die allermeisten Forschungsbereiche betreffen ja die Gesellschaft dann auch unmittelbar. Also ich beforsche ja etwas, was nur mit der Gesellschaft, also was ein gesellschaftliches Phänomen dann in dem Moment ja auch irgendwo ist. Also es ist ja für mich nur logisch, auch in den Austausch dann dahingehend zu gehen,
Ja, genau. Und ich glaube, gerade wenn man sich so anschaut, jetzt Literaturmärkte und Bücher, wie wachsen junge Leute mit Büchern auf, welche Rolle spielt BookTok, was sind positive Auswirkungen, aber vielleicht auch negative Auswirkungen, was ergeben sich da für ökonomische neue Kreisläufe draus und was macht das eigentlich mit der Sprache von Menschen jeglicher Generation? Also das sind viele Sachen, die jeden Menschen jeden Tag beschäftigen. Also unser Verhältnis, wie wir Kunst und Kultur konsumieren, ändert sich jeden Tag und hat sich auch seit der Pandemie nochmal geändert. Deswegen ist, würde ich sagen, alles relevant an geisteswissenschaftlichen Wissen, dass man es in Wissenschaftskommunikation packt. Aber es ist nicht strukturell vorgesehen. Damit meine ich, dass es jetzt nicht in meinem Vertrag, dass mir dafür auch Zeit eingeräumt wird, dass ich jetzt, weiß ich nicht, 2 Stunden im Monat Wissenschaftskommunikation machen kann und einen Artikel für eine populäres Magazin oder populärwissenschaftliche Publikation schreiben kann. Das wäre ja natürlich dann das Optimum, dass man sagt, an den wissenschaftlichen Dienst ist geknüpft, dass man das Wissen zugänglich macht. Also wird man auch dafür bezahlt, dass man an einem zu einem Podcast, an einem Podcast teilnimmt oder dass man was für eine Zeitung schreibt zum Beispiel. Oder dass man, ich habe auch andere Sachen gemacht, ich war bei diesem Pint of Science, da war ich in Jack's Kitchen war das damals, habe was vorgestellt zu dem Sad Girl Trend auf dem Buchmarkt. Oder beim Frauenvortragsmarathon war ich zweimal. Ich habe selber auch einen Podcast schon aufgenommen mit einer Autorin, der öffentlich zugänglich ist. Ich mache regelmäßig, wenn ich Gelder dafür akquirieren kann, Lesungen mit irischen Schriftstellerinnen hier bei uns im Institut, die aber ganz bewusst öffentlich sind für nicht nur alle Uni-Mitglieder, sondern wirklich alle Leute, die kommen können und kommen wollen, mit der Einschränkung, dass sie auf Englisch sind. Das ist dann wieder natürlich eine Hürde. Aber also weil mir das einfach wahnsinnig wichtig ist, Menschen teilhaben zu lassen. Persönlich, ehrlich gesagt, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, so wie ich, ist man sowieso nonstop in der Situation, schon als ich studiert habe, dass man eigentlich Wissenschaftskommunikation macht.
Mhm.
Also jede Person, die an der Uni arbeitet oder studiert, irgendwie Teil der Universität ist und eine Familie hat, die nicht Teil von einer Universität ist oder war, macht Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube, das kann man auch mal gerne sichtbar machen und würdigen, dass das schon ganz viel passiert, auch wenn das vielleicht nicht in messbaren Werten wie so und so viele Podcasts und so viele Zeitungsartikel. Aber ich glaube, ein Großteil der Wissenschaftskommunikation passiert, wenn Leute ihren Freundinnen oder Familienmitgliedern erzählen, was sie studieren oder forschen, die nicht Teil des Faches sind oder überhaupt nicht Teil der Uni.
Ja.
Meine Eltern oder auch meine anderen Familienmitglieder und auch Freunde und Freundinnen, die nicht aus der Uni kommen oder zumindest nicht aus der Anglistik, fragen oft, was ich denn eigentlich genau mache. Warum fahre ich jetzt schon wieder nach Irland? Was genau mache ich da eigentlich? Ich kriege auch oft Fragen, was genau machst du, wenn du in deinem Büro bist?
Mhm.
Also wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also die Fragen gehen von, was machst du die ganze Zeit, bis hin zu, was sind jetzt die politischen Auswirkungen deiner Forschung?
Mhm.
Und das breite Spektrum irgendwie dann im Nicht-Fachjargon zu erklären, ist Wissenschaftskommunikation, die man eigentlich fast tagtäglich macht und die ganz wertvoll ist. Und ich fand es immer schade, dass dann oft was ist, dass ich das Gefühl hatte, zum Beispiel Familienmitglieder interessieren sich, aber haben gar keinen Zugang, sich in so ein Thema einzulesen. Einfach schon zum Beispiel, weil sie das Englisch nicht beherrschen. Zumindest nicht auf dem Level. Und schon gar kein akademisches Englisch. Wenn es auf dem akademischen Deutsch geschrieben wäre, der Text wäre der vielleicht auch noch schwer, wenn man aus einem nicht-akademischen Haushalt kommt. Und das ist gar keine Intelligenzfrage, es ist einfach nur ein Problem, ob jemand viel oder wenig formelle Bildung genossen hat. Und das hat mich schon immer wahnsinnig gestört. Und ich glaube, ich muss auch sagen, dass da persönlich irgendwie mit so einem ArbeiterInnen-Hintergrund meiner Eltern und auf Seiten meines Vaters mit einer Migrationsbiografie dann einfach aufzuwachsen, für mich in einer Familiengeschichte und Freundinnen zu haben, als Kind schon, die aus akademischen Haushalten kamen. Da habe ich selber, kenne ich die Situation, dass ich oft mich für Dinge interessiert hatte, aber nicht wusste, wie benenne ich die, um danach zu fragen, mehr darüber zu erfahren. Also, dass einem die Worte fehlen oder man noch nicht weiß, mit welchen Medien man sich mehr Wissen aneignen kann. Und die Uni ist dann so ein Mysterium oder so Wissenschaft. Also zum Beispiel, das fängt so Sachen an, wie ich werde dann gefragt, bist du jetzt eigentlich Wissenschaftlerin oder bist du Dozentin? Da fängt das ja erstmal mit diesen Statusgruppen an und da geht es noch gar nicht um meine Forschung, sondern die Uni an sich transparent machen, aber auch inhaltlich die Forschung, was man macht, ist beides für mich etwas, was ich wichtig finde. Beziehungsweise ich habe irgendwann gemerkt, ich mache es ja eh schon.
Ja.
Privat. Und ich würde gerne Techniken lernen, ich würde gerne Workshops dazu besuchen. Das war der Grund, warum ich angefangen habe mit dem ersten Workshop und dann habe ich gemerkt, ja, das ist irgendwie sinnvoll.
Also als erstes nochmal, ich finde, das ist tatsächlich ein großer Missstand, den wir hier an der Stelle mal benennen, dass, so wie du sagst, du hast keine Gelder, die dir das jetzt hier bezahlen, dass du hier am Podcast teilnimmst. In diesen Projekten, wo es Outreach-Anteile gibt, gibt es ganz klar dafür vorgesehene Gelder. Also da werden Leute aktiv für ihre Wissenschaftskommunikation bezahlt. Und ich finde das auch, also das absolut, weil das Zeit ist, die geleistet wird. Aber es ist halt ein gigantischer Missstand, dass es das nicht flächendeckend, fachübergreifend diese Art von Förderlandschaften gibt. Und es gibt, das weiß ich inzwischen, natürlich auch die Möglichkeit, sich explizit Förderung im Bereich Wissenschaftskommunikation, also sich dafür zu bewerben oder da zu gucken, ob man davon profitieren kann. Aber auch da findet immer noch eine große Fachpräferenz irgendwo statt. Und ich glaube, das bringt mich zum zweiten Punkt, über den ich nachgedacht habe bei deiner Antwort. dass es sehr an dieser, dass es einstiegs gesagt, es ist unsexy, weil es nicht der klassischen Heldenstory entspricht. Und ich glaube, dieser klassischen Erfolgsgeschichte, also und dieser noch, finde ich, sehr etablierten, erkenntnisorientierten Wissenschaftskommunikation. Also häufig werden halt die Ergebnisse kommuniziert, also die Personen drumherum finden noch nicht so wirklich statt und auch der Weg zur Erkenntnis nicht wirklich in der Wissenschaftskommunikation. Was ich total schön und erstaunlich finde, so wie du es beschreibst, weil es sind offensichtlich intrinsische Fragen aus den Menschen heraus, die sich wirklich für die Person, also WissenschaftlerInnen interessieren und deren Forschung. Und das ist was, wo ich sage, da sollten wir, wenn wir ein Grundverständnis für Wissenschaft in die Gesellschaft tragen wollen, viel, viel mehr darauf achten, dass wir nicht mehr nur erkenntnisorientierte bzw. ergebnisorientierte Wissenschaftskommunikation betreiben sollten, sondern dass wir wirklich eine Sensibilisierung für Wissenschaft schaffen sollten. Also wie sind Tagesabläufe, wie oder was funktioniert Forschung, was steckt sozusagen dahinter und was ist der Weg dahin? Also keine einzige Person hier im Podcast hat mir erzählt, bei mir lief alles glatt, sondern ganz viele sagen auch, also da sind die Abzweigung und die Abzweigung und die Abzweigung und ich habe auch ein Jahr lang an was geforscht, das hat überhaupt gar nicht funktioniert, aber es interessiert hier niemanden, so nach dem Motto.
Und das ist der normalste Teil von Wissenschaft, ja, das gehört
genau
dazu.
Ja. Genau, ja, ja. Also total. Und das finde ich aber schön an deinen Erzählungen, dass es aber offensichtlich genau das ist, wo Leute nachhaken und nachfragen, um ein Verständnis davon zu bekommen, wie dein Arbeitsalltag überhaupt aussieht. Also um dich als Menschen dann ja auch offensichtlich greifen zu können, besser.
Ja, und auch zu sichtbar zu machen, was Wissenschaft braucht, weil wenn jetzt zum Beispiel wieder Stellen abgebaut werden, dann ist es immer relativ leicht zu erklären, das ist total blöd, weil wir bilden zum Beispiel Lehrkräfte aus. Das ist immer für Leute dann, ach so, ja, natürlich braucht man dann noch Personal, die Englischlehrkräfte ausbilden, aber es braucht auch, die Wissenschaft an sich braucht Geld und Zeit und Personal. Und ich glaube, wenn da mehr Grundverständnis herrschen würde, wäre das gesamtgesellschaftlich einfach schon ein großer Fortschritt. Ich glaube aber auch, das ist so eine Begriffsfrage, was man unter Wissenschaftskommunikation versteht. Also wenn jetzt da zum Beispiel diese großen Projekte, wo der Outreach vorgesehen ist, da geht es ja auch vor allem darum, dass man nach außen hin kommuniziert, welche Ergebnisse, wie du sagst, die Ergebnisorientierung, dieses Projekt jetzt eben hervorgebracht hat. Das ist ja auch so ein Legitimationsgedanke von, wir machen die Wissenschaft, weil sie das und das und das Ergebnis hervorgebracht hat und wir reden aber nicht darüber, wenn es auch mal scheitert. Obwohl das oft die spannendsten Fragen sind, weil man ja auch davon lernen kann, warum scheitert
ja,
und macht was nicht. Es liegt ja oft gar nicht daran, dass der Versuchsaufbau doof war, sondern dann liegt es vielleicht an ganz anderen praktischen Sachen oder so. Das finde ich interessant und ich glaube, dass meine Absicht für Wissenschaftskommunikation, also aus diesem Kontext von sozialer Ungerechtigkeit und Klassismuserfahrung, nicht der Grund ist, warum jetzt strukturell Geldgeber sagen, wir brauchen Wissenschaftskommunikation. Das ist ja realistisch leider nicht die Absicht. Ich glaube aber, das ist was, worüber man mehr reden muss, wenn man mehr Menschen dafür auch begeistern möchte, was man tut. Und natürlich auch die Ergebnisse, die auch wir produzieren, wichtig sind, weil alle Leute konsumieren irgendwie diverseste Medien jeden Tag und ein Grundverständnis zu schaffen mit allem, was man konsumiert und die Medienformate, die man konsumiert, kritisch umzugehen, das ist ja ein wahnsinniger Zugewinn für jede einzelne Person.
Ja, absolut. Ja, also ich grüble da schon eine ganze Weile drauf herum, weil ich bin der Meinung, dass, ja, wenn es uns gelingt, ich sag's mal jetzt marketingmäßig, Wissenschaft salonfähig zu machen, also in die Gesellschaft tragen zu können, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und wie ich Fragen aufstelle, Dinge hinterfrage, nach Beweisen oder wie auch immer, nach Belegen suche, dann kann das durchaus auch eine Demokratie unterstützen, bilden und es kann vor allen Dingen in einem sehr digitalen, schnelllebigen Zeitalter, glaube ich, vielen Menschen eher wieder eine Stütze geben, so meine waghalsige These, bei sehr viel Einflüssen und bei sehr viel Orientierungslosigkeit, zumindest so was ich wahrnehme, sodass ich der Meinung bin, dass eben unabhängig davon, dass ich verstehe, dass gewisse ergebnisorientierte Kommunikation immer bleiben wird und bleiben muss, wobei ich da auch sehr differenzieren würde, ob es immer diese klaren Success-Stories sein müssen oder ob man auch da deutlich transparenter kommuniziert, dass so ein medizinisches Produkt mindestens 30 Jahre in der Entwicklung war und warum das so lange dauert. Aber ich bin der Meinung, dass Wissenschaftskommunikation da noch ganz viel Chance und Potenzial eigentlich hat, was noch viel zu wenig gesehen und viel zu wenig gefördert wird. Und ich glaube, dass viele, natürlich, es ist eine Kapazitätsfrage, weil, wie wir hier schon gerade dargelegt haben, wer soll das eigentlich leisten? Wer soll diese Sensibilisierungsarbeit, diese Aufklärungs- und Bildungsarbeit, wer soll das überhaupt machen? Also ganz klar Frage Nummer eins. Aber ich glaube, es ist auch was, wo man noch zu wenig mit der zu adressierenden Gesellschaft denkt, sondern wenn, dann nur für die zu adressierende Gesellschaft. Und dann häufig, das ist ein Phänomen und das ist ohne Kritik, was ich hier zumindest in Kiel feststelle, dass es auch einfach häufig den Leuten in der akademischen Blase schwerfällt, sich zu überlegen, wie sie denn Zielgruppen übergreifend kommunizieren. Und dann häufig für zum Beispiel ohnehin engagierte Schulen Wissenschaftskommunikationsangebote etablieren und dann nicht weiter wissen.
Ja.
Und dann, das denke ich mir dann immer, da eigentlich kann das doch jetzt dann nicht der Punkt sein, sondern dann, gerade wenn wir uns über Wissenschaft unterhalten, dann müssen wir auch gucken, wo ist denn die Lösung? Also warum ist das jetzt das Problem und wie könnte eine Lösung sein, das es noch weiter zu etablieren?
Also man müsste natürlich auch mal erheben, jetzt wenn ich einen populärwissenschaftlichen Beitrag schreibe, der aber immer noch für eine renommierte Zeitung ist.
Mhm.
Also das wird nicht die Breite der Gesellschaft lesen.
Ja.
Genauso wie ein Podcast, den Podcast, den ich aufgenommen habe zum Beispiel, das wird trotzdem vorrangig Leute, die irgendwie einen akademischen Hintergrund haben oder wahnsinnig viel lesen, das sind auch meistens Leute, die einen akademischen Hintergrund haben, die dann intrinsisch interessierten Podcast zu einer Autorin hören, die nicht mal auf Deutsch übersetzt ist. Also das ist auch wieder nur eine kleine Gruppe von Leuten, die dann diesen Podcast hört und die werden daraus Gewinn ziehen. Das ist aber jetzt nicht die Breite der Gesellschaft und ich glaube, als einzelne Person muss man jetzt auch nicht immer das große Ideal haben. Jetzt, ich habe das und das erforscht und ich glaube, das ist toll, wenn das jetzt alle erfahren. So meine ich das gar nicht. Ich glaube eher, dass man wissen sollte, was haben denn die Leute für Fragen? Worüber wollen denn die Leute mehr wissen?
Ja.
Und wie kann man das vielleicht abklopfen? Wofür interessieren sich denn Leute, die in diversesten Bereichen arbeiten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Friseur gehe, mache ich auch Wissenschaftskommunikation. Meine Friseurin, die interessiert sich dafür, was ich mache. Die weiß ja auch immer schon, dass ich dann irgendwie wieder irgendwo hinfahre. Ich bin dann mal auf einer Konferenz oder dann bin ich irgendwie auf Forschungsreise. Dann sagt sie, was machst du denn auf Forschungsreise? Die dachte am Anfang, dass ich irgendwie im Wald im Zelt schlafe und irgendwelche Proben entnehme.
Mhm.
Und dann, bis ich ihr gesagt habe, was ich mache. Zum Beispiel. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich aus unterschiedlichsten Gründen dafür interessieren, die aber gar nicht wissen, dass sie sich vielleicht dafür interessieren, weil sie gar nicht die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Das ist jetzt sehr vage ausgedrückt, aber es ist rübergekommen, was ich meine. Also ich habe oft unerwartet Gespräche mit Leuten aus unterschiedlichsten Berufsgruppen oder auch Altersgruppen, die erst dadurch, dass sie hören, was ich mache, erst Fragen haben. Und weil sie damit dann unverhofft das erste Mal in Kontakt kommen.
Ich finde auch, dass die Hemmschwelle einfach eine große ist. Also ich glaube, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Ich hatte das auf jeden Fall auch lange hier als Moderatorin, dass ich überlegt habe, ist es jetzt doof, wenn ich nochmal nachfrage, weil ich habe es einfach nicht verstanden. Also gerade Fachbereiche, die für mich fachfremd waren, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe ja jetzt schon relativ niedrigschwellig gefragt, wenn die Antwort so komplex ist, dann verstehe ich es wohl einfach nicht, bis ich irgendwann für mich an den Punkt war, wo ich gesagt habe, das ist ja totaler Quatsch. Also dann war es halt einfach noch nicht dementsprechend erklärt. Und wenn es mir so geht, dann gibt es mindestens noch weitere Leute da draußen, die es gerade auch nicht verstanden haben.
Ja.
Und diese Hemmschwelle, meiner Meinung nach, fängt es auch schon in der Schule an, weil es eine gewisse Kultur ist, eine gewisse Fragekultur, die uns mitgegeben wird und auch mit einem gewissen, ich finde gar nicht, dass es unbedingt mit Selbstbewusstsein zu tun hat, sondern einfach, wie ist das Umfeld, in dem ich mich gerade begebe, wie sicher fühle ich mich vielleicht auch, dass ich da Fragen stelle und mich sozusagen in dem Moment ja entblöße, das nicht zu verstehen. Und ich sage entblöße, weil es gesellschaftlich so bewertet wird häufig.
Ja, und das ist, glaube ich, Scham und das hat ganz viel mit Klassismus zu tun und dem sozialen Milieu. Das ist natürlich auch das Grundproblem oder eines der vielen Grundprobleme, dass man eben das sich schämt, fragen zu müssen oder lieber eine Frage nicht stellt.
Ja.
Oder vielleicht nicht zu Night of the Profs geht, weil man denkt, ach, vielleicht verstehe ich das ja doch nicht, was in mir erklärt wird, und dann fühle ich mich dumm.
Ja.
Oder man ist da, aber stellt keine Frage vor allen anderen Leuten, zum Beispiel. Und natürlich möchte man dann schnell sagen, oh, da muss sich niemand für schämen, da würde ich dir sofort zustimmen. Es gibt keine dummen Fragen, weil wenn ich gefragt wird, weiß ich auch gar nicht, was erklärt werden muss. Aber die Realität ist ja, dass es sanktioniert wird, gesellschaftlich, dass jemand etwas nicht weiß.
Ja.
Die Leute haben ja einen Scham, weil sie Erfahrung gemacht haben, dass das Schamgefühl verursacht hat. So.
Ja, sehe ich auch so. Und also ich würde auch sagen, man, dass die Antwort ist nicht, doch, du kannst alles fragen, und also das wird dahingehend das Problem überhaupt nicht lösen. Aber also ich habe jetzt auch keine Lösung in dem Moment ad hoc parat. Trotzdem denke ich mir, wenn wir Formate entwickeln mit dem Bewusstsein, dass es diese Hürde durchaus gibt, dann muss es eigentlich möglich sein, Formate zu etablieren, wo vielleicht das Setting nicht so ist, dass ich als Person vor 30 anderen Menschen eine Frage stellen muss, sondern, keine Ahnung, es ist ein kleinerer Kreis oder es ist irgendwo interaktiver. Man kann, während man im direkten Gespräch ist oder. Also,
oder es ist auf Social Media und man kann mit einem anonymen Account eine Frage stellen.
Ja. Aber das ist sowieso, also heute ist ja die Kritikfolge. Also meinerseits große Kritik, du hast es nämlich schon angesprochen, Podcast ist durchaus was, was viele inzwischen auch in der Wissenschaftskommunikation annehmen. Und ich empfinde Podcast absolut inzwischen nischig und durchaus mit einem gewissen, also es hängt natürlich vom Podcast ab, aber ich finde, es ist durchaus etwas Elitäres. Und ja, es gibt diesen Podcast-Stil, den man aber nutzt oder den viele nutzen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Trash-TV-Reactions angucke, dann ist das Setup auch ein Podcast, aber es ist primär auch fürs Visuelle ausgelegt. Das heißt, man hat sich eher diese Seriosität, die man mit Podcast verbindet, angeeignet, um das in dieses Setting mit reinzubringen, mit einer ganz anderen Intention also. Und ich finde es interessant, weil ich habe, oder unabhängig von mir, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, Wissenschaftskommunikation muss auch viel stärker auf Social Media betrieben werden. Und da ist eine unheimliche Hürde, weil das ganz viele aus der akademischen Welt als unseriös empfinden. Das, ja. Man und müsste dann.
Da sind wir wieder bei irgendwelchen gesellschaftlichen Standards. Und was schreibt man Prestige zu?
Ja.
Ja, also absolut.
Aber da
also
die erreiche
Stimmung
ich ja die Zielgruppe.
Auch wahr. Bin dann ganz, also ganz froh in Anführungszeichen. Also die englische Literatur- und Kulturwissenschaft, da ist es, also da wird ja auch Social Media erforscht.
Ja.
Weil natürlich schon lange bekannt ist, dass, sage ich, egal, was für eine neue Medienform historisch existiert, die wird natürlich immer erstmal verschrien, vor allem wenn sie von der Masse in Massen konsumiert werden. Aber genau das macht es ja einfach so zentral, es sich anzuschauen und zu beforschen, weil dort einfach Bedeutung geschaffen werden. Auf Social Media finden, ich meine, das ist jetzt was müssen wir heutzutage wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr legitimieren, aber da finden ganz wichtige Diskussionen statt, da werden Emotionen geschürt, genutzt, gesammelt, politisiert, Leute werden radikalisiert. Also auf unterschiedlichste Weise spielen diverse Medien eine große Rolle und ich weiß auch nicht, ob man es sich dann leisten kann, da so zu bewerten, was man da jetzt als Hochkultur oder nicht Hochkultur bewertet. Das ist eher etwas, was in der Blase meiner Wissenschaft zum Glück auch der Begriff der Hochkultur sowieso nicht mehr vorherrscht. Das heißt ja aber nicht so, dass es gesamtgesellschaftlich so ist, nur weil die AnglistInnen und AmerikanistInnen den Begriff schon lange verworfen haben und kritisieren. Das ist natürlich, der Rest der Gesellschaft hält trotzdem noch an bestimmten kulturellen Werten fest. Und andere wissenschaftliche Disziplinen haben da sicherlich auch Stirnrunzeln, was Social Media angeht. Und das ist halt irgendwie, also man muss natürlich aufpassen, wenn man eine wissenschaftliche Karriere anstrebt und muss man einschätzen, schadet mir das jetzt, was sowas angeht, je nachdem, wozu man, ich weiß jetzt nicht, also wenn es irgendwas sehr Kontroverses ist und dann das in einem bestimmten Infotainment-Stil auf Social Media macht, dann erreicht man halt viele Menschen. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, weil mich würde das jetzt nicht so sehr betreffen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dann eine Entscheidung ist für viele zu sagen, ich wähle nicht den Weg von Social Media, obwohl das ein Weg sein kann, der sehr gut zu rechtfertigen ist. Also sei es jetzt die, nicht nur die Reichweite, aber auch, dass man eben Audio, visuell, man kann über so viele Wege ja etwas kommunizieren. Man kann auch was schreiben, man kann Text schreiben auf Social Media, man kann Video machen und man kann eben interagieren mit Leuten relativ direkt.
Ja, und relativ, genau, es ist, die Barriere ist eine ganz andere.
Mhm.
Also mir kommen da drei Gedanken. Gedanke Nummer eins, inwieweit habe ich externe Wissenschaftskommunikation verstanden, wenn ich da in meiner Zielgruppe bewusst klar unterscheide? Und damit will ich nicht sagen, also es ist sehr schwierig, zielgruppenübergreifend zu kommunizieren und jede Zielgruppe anzusprechen. Aber wenn ich von vornherein Zielgruppen ausschließe, weil ich die Art der Kommunikation als augenscheinlich unseriös oder nicht prestigeträchtig erachte, dann hat das für mich nichts mehr mit einem Verständnis von externer Wissenschaftskommunikation zu tun, mit diesem der Gesellschaft etwas zurückgeben, was ja häufig eben als Antwort gegeben wird, weil ich da ja relativ klar differenziere, an welche Gesellschaft ich dann was zurückgeben möchte, dann finde ich,
und ob man sich zu schade ist, was zurückzugeben an eine Gesellschaft, von der man dann eigentlich, die man eigentlich gar nicht mitgedacht hat.
Ja, zweiter Punkt. Es gibt genug Menschen in der Gesellschaft, die wissen, welchen Einfluss Social Media einfach hat und wie viele Menschen man da erreichen kann. Und wir haben das an verschiedensten Ecken mit verschiedensten Beispielen bereits erleben dürfen, wenn sich Personen das aneignen. Das ist natürlich ein großer Kritikpunkt dann auch, was Wissenschaftskommunikation betrifft, dass sie sagen, ja gut, da stellen sich Leute hin ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund und inszenieren sich aber als Personen mit wissenschaftlichen Hintergrund und spreaden dort Fehlinformationen. Was macht das? Meiner Meinung nach müsste aber die Reaktion sein, ja, dann müssen wir doch aber Leute
erst
auf
recht,
Social Media erst recht etablieren.
Als mit, Gegenpol.
Ja, natürlich, weil es findet statt und die Leute, also wie sollen sie differenzieren können, wenn es nicht das Gegenüber sozusagen gibt? Und es wird ja auch, also es wird ja immer komplexer, das auch zu hinterfragen. Das finde ich, ist immer schon sehr, sehr viel zu erwarten. Also ich habe in der Schule alles geglaubt, mehr oder weniger, was meine Lehrerin und mein Lehrer mir erzählt haben, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich vielleicht gesagt habe, okay, warum ist in diesem Geschichtsbuch eigentlich das so dargestellt und dem anderen da, weil ich früher in den neuen Bundesländern in der Schule war und dann plötzlich in den alten. So, aber das ist ja was, was viel später erstmal entsteht, dieses ich hinterfrage Dinge und vielleicht auch gar nicht, wenn ich es nicht mitbekomme. Also es sind so alles so Sachen, die ich sehr herausfordernd auf jeden Fall empfinde und wo ich sage, da muss auf Seiten von Wissenschaftskommunikation, wenn wir wirklich was erreichen wollen, muss da deutlich mehr passieren.
Ja, und ich glaube auch, dass man sich fragen muss bei bestimmten Medienformaten, wie zum Beispiel Social Media, kann man sich das denn gerade
leisten
unter gegebenen geopolitischen Situationen, der Zuge der Faschisierung, die Klimakrise, die alternativen Fakten, die kursieren. Also kann man sich das leisten, dann da die Nase zu rümpfen und zu sagen, das ist kein seriöses Medium, es ist ein Medium, das Medium der Massen. Und ist man sich da jetzt zu schade, sich auf das Level zu begeben, das finde ich schon eine sehr arrogante Haltung, muss ich so sagen. Ja, nicht, dass das jeder machen muss, es muss ja auch zu einem passen, man muss sich selber wohlfühlen,
ja,
mit
genau,
dem Medium, was man
so
wählt,
ja,
für die Wissenschaftskommunikation, aber es per se zu verurteilen, finde ich extrem fehlgeleitet.
Ich bringe mal ein Argument oder eine Herausforderung auf jeden Fall, die damit einhergeht. Du wirst mir gleich deine Erfahrungswerte vielleicht auch im Zuge des Zertifikatsprogramms damit erzählen. Viele sagen natürlich, naja, das, was Wissenschaftskommunikation so komplex macht, ist, was breche ich wie runter und wo lasse ich vielleicht Dinge weg, damit sie erstmal allgemein verständlich sind, aber mache ich mich dann auf der anderen Seite nicht gleich angreifbar, weil, keine Ahnung, Fakt XY halt gerade nicht mit berücksichtigt wurde und stelle ich mich dann dieser Situation oder lasse ich es lieber gleich ganz sein? Und ich weiß, dass das gerade eben in dieser Diskussion Social Media oder nicht sehr, sehr gerne als Argument hervorgebracht wird, weil man natürlich bei Social-Media-Formaten häufig noch reduzierter kommuniziert als jetzt in einem 60-minütigen Podcast, wo ich deutlich mehr vielleicht in der Tiefe gehen kann. Wie empfindest du das? Wo sagst du, da mache ich meine Grenze oder da muss man auf jeden Fall schon auch aufpassen, weil einen vielleicht Dinge, die könnten entfremdet werden oder Leute könnten dann das, was ich da vielleicht kommuniziert habe, wiederum anders interpretiert weitergeben. Siehst du das als Herausforderung oder wo würdest du sagen, da muss man schon drauf achten?
Also eine Herausforderung ist das natürlich auf jeden Fall, weil je mehr man simplifiziert, desto mehr kann etwas aus dem Kontext genommen werden.
Mhm.
Ich glaube, das trifft jetzt vielleicht auf andere Forschung noch mehr zu als jetzt vielleicht auf meine, aber ich glaube, grundsätzlich ist die Sorge immer da und die auch berechtigt. Ich glaube, eine andere ganz praktische Frage ist, wenn man jetzt, also angenommen, man betreibt Wissenschaftskommunikation über Social Media, zum Beispiel Instagram und TikTok, bin ich gewappnet für das, was es erfordert. Also sei es jetzt das regelmäßige Posten, weil wenn man es nicht halbwegs regelmäßig macht, dann erreicht das sowieso keinen.
Mhm.
Einfach weil die Algorithmen so nicht funktionieren. Das heißt, ist das ein Commitment, was ich leisten kann? Da sind wir wieder bei den Zeit, Ressourcen und unbezahlte Arbeit. Und auch, glaube ich, mental komme ich damit klar, wenn Leute das nicht gut finden. Also wenn ich mache auch sehr viel zu so negativen Affekten und Geschlecht und einfach so ja weibliche Apathie auch auf dem Buchmarkt und die Vermarktung davon, Vermarktung von weiblichem Elend auf dem Buchmarkt oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen als Buchtrend und so weiter. Wenn ich das jetzt kritisiere und meine Forschungsdaten dazu in einen Post packen würde, dann würden da auf jeden Fall Kommentare zu kommen von irgendwelchen Leuten, die das albern finden. Da die würden, also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe es bei anderen Leuten gesehen, die ähnliche Sachen machen. Dann kommen diese Kommentare von, oh, und dafür werden unsere Steuergelder jetzt umglimpft oder die sollen mal lieber was Vernünftiges machen oder irgendwie irgendwelche feministischen Echokammern, bla bla bla. Und ich glaube, da muss man sich bewusst sein, dass man Strategien haben muss, um damit umzugehen und nicht sich davon die Energie auffressen zu lassen, die man noch in die Promotion, in die Forschung, in die Lehre und alles andere, was man machen möchte und machen muss, steckt. Ich glaube, das ist einfach auch noch eine Abwägung. Gerade bei Social Media, weil ich glaube, gerade diese direkte Kommunikation mit den Leuten, die das empfangen, ja nicht unbedingt gut empfangen immer, aber auch, also das, was der Vorteil daran ist, ist ja natürlich auch ein Nachteil. Und man kann sich einer Kritik ja auch nicht immer entziehen. Da muss man ja auch nicht immer und gleichzeitig kann man natürlich gewisse Sachen auch ignorieren. Und ich glaube, da muss man von vornherein sehr sich das sehr bewusst machen, was mögliche Resonanzen sind von dem, wenn man etwas simpel. Also ich glaube, so dieses etwas simpel runterbrechen und dann klingt es vielleicht etwas falsch. Ich glaube, das kann man noch halbwegs gut berichtigen oder man kann ja Sachen in mehrere Posts aufdröseln. Also ich glaube, man kann schon Wege finden, das jetzt, da kommt so mein das Lehramt durch, also so diese didaktische Reduktion von dem Inhalt. Also ich glaube, das kann man eigentlich mit jedem Inhalt schon irgendwie machen, mit den richtigen Strategien. Ich glaube nur, dass wie man mit möglichen Reaktionen dann umgeht, das muss man einfach üben. Und da braucht man, glaube ich, Geduld und ein dickes Fell.
Total. Mir kommen jetzt gerade verschiedene Funkantworten beispielsweise oder andere, die zum Beispiel ZDF Info kenne ich auch, die dann immer mal wieder sagen, wir haben das Feedback bekommen, das und wir wollten diesen Post dahingehend korrigieren, danke für das Feedback oder wir wollten es darum ergänzen oder wie auch immer. Also das stimmt schon, man kann theoretisch im eigenen Ermessen gut drauf reagieren, wo man den Bedarf sieht, nochmal zu adjustieren. Aber die Vulnerabilität, also da würde ich auch sagen, das ist ja etwas, wo ich jetzt, und da schweifen wir kurz vom Thema ab, aber selbst bei InfluencerInnen bin ich immer so, dass ich sage, ja, es gibt viele Leute, die da so ein Hate schüren, aber ob die sich auch damit irgendwie im Klaren sind, was für ein mentaler Druck damit irgendwo einhergeht, sich dementsprechend zu präsentieren, sich ja auch quasi in diesem direkten, also man ist ja permanent bewertbar auf diesen Plattformen. Das ist ja was ganz anderes. Wenn ich jetzt den Podcast hier aufnehme und einer Person gefällt es nicht, dann kann natürlich ein Feedback geschrieben werden. Aber ja, das passiert wirklich seltenst. Aber das ist bei Social Media natürlich alles deutlich niedrigschwelliger möglich. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich nicht möchte, dass es auf mich zurückzuverfolgen ist, dann halt mit einem Fake-Account. Dann geht es noch leichter von der von der Hand.
Ja.
Ich glaube, das sind wahrscheinlich Gedanken, da bist du schon 10 Schritte weiter als die Leute, die überhaupt überlegen, wie sie Wissenschaftskommunikation auf Social Media betreiben könnten. Aber total wichtig natürlich, dass man schaut, wer kann das überhaupt leisten,
ja,
und dann wie und welche Themen muss man vielleicht schon vorab so überlegen, was geht damit vielleicht auch für Herausforderungen, was bietet man mit für Angriffsflächen, eventuell, wie schützen wir dann die Personen, die dahingehend kommunizieren.
Und ich glaube auch, was da nochmal schwierig ist, zum Beispiel zum Punkto Anonymität, das gilt ja nicht nur für die Leute, die kommentieren, sondern ja auch für einen selbst. Wenn ich jetzt also was ich auch mal schön finde, ist, wenn man das eben nicht alleine macht. Ich finde in Wissenschaft funktioniert nicht als Einzelkämpferin, auch wenn wir irgendwie durch die wirtschaftliche Situation und das prekäre Arbeiten in der Wissenschaft gezwungen sind, dass wir irgendwie alle unser Ding machen und unseren Lebenslauf bauen und die Ellenbogen ausfahren sollen. So funktioniert ja aber keine gute wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. Das funktioniert nie im Austausch und in der Kollaboration, und das Gleiche gilt für die Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, mehr zusammenarbeiten, sowas wie Schreibkollektive, Leute, die gemeinsam zum Beispiel eine Social-Media-Seite zu einem bestimmten Thema betreiben, das nimmt wahnsinnig viel Last von der einzelnen ForscherInnen, aber auch bestimmte mentale Belastung, sei es jetzt, wenn da irgendwie so ein Shitstorm oder irgendwas kommt oder irgendwas out of context Probleme bereitet. Und wenn es besonders politisierte Themen sind, wo man sich Angriffe macht oder wo man vielleicht Angst um seine Person haben muss, möchte man denn da, dass der Name da steht? Also alleine schon, dass ich einen Gender-Schwerpunkt habe, zum Beispiel in meiner Forschung, ist das was Probleme macht, wenn ich jetzt in bestimmte Länder reisen will oder so. Also mache ich das alles mit meinem Namen oder überlege ich mir ein Pseudonym oder vielleicht mache ich das sogar in einer anonymisierten Gruppe oder einer Art Kollektiv. Und dann ist ja aber die Frage, ich möchte ja trotzdem, dass Leute, die diese Wissenschaftskommunikation erreichen sollen, die sollen ja in der Lage sein zu unterscheiden, ist das jetzt seriöse Wissenschaft mit Peer-Review-Daten und Qualitätsprüfung? Oder sind das eben die sich als solche inszenieren? Und wenn man aber anonym bleibt, muss man trotzdem Weg finden zu zeigen, dass das gesichertes Wissen ist oder in der Forschung anerkanntes Wissen, was kommuniziert wird. Und nicht Leute, die sich als solche inszenieren. Und da ist es oft so, wenn man dann sich nicht identifiziert, dann wird man eher, also ich könnte mir vorstellen, dass das einfach ein bisschen schwierig sein kann. Also das ist so eine Spannung, die ich meine.
Ja, also ich glaube, wenn man nur kommuniziert, was ohnehin bereits veröffentlicht wurde, also Artikel, Paper, wie auch immer, dann kann man natürlich relativ gut auch mit Belegen argumentieren und arbeiten. Ich glaube, eine grundsätzliche Sensibilisierung für WISCOM. Ich habe mir jetzt gerade so ein non-binäres, nicht zuschreibbares Wesen vorgestellt, was quasi dann bei Social Media kommuniziert als, weiß ich, wissenschaftliches Wesen, was von Institut zu Institut fliegt. Das wäre jetzt zu groß, aber wie auch immer, das wird wahrscheinlich schon schwieriger, dass man da irgendwo eine gewisse, also viele Menschen brauchen einfach was, wo sie sagen, das legitimiert jetzt diese Person, das zu sagen. Deshalb ist es auch so einfach dahingehend, das ist ja schon fast tragisch, diese Stereotype aufzugreifen und für Leute da irgendwas zu inszenieren. Also ich habe mir das mal viel auf TikTok angeguckt und es reicht wirklich der weiße Kittel und die Laborbrille und dann erzählt die Person aber vielleicht was über, was weiß ich, Informatik oder also irgendwas, wo es gar keinen Sinn macht, dass man jetzt diesen weißen Kittel trägt oder eine Schutzbrille. Trotzdem schreibt man diesem, in den Medienwissenschaften würde man jetzt sagen, mise en scène, also diesen ganzen Attributen dieser Person schreibt man zu, krass seriös. So auf den ersten Blick. Ja, es ist auf jeden Fall komplex. Ich glaube trotzdem, dass wir uns da mit Lösungsstrategien beschäftigen sollten und eher nach dem Try-and-Failure-Prinzip zu gehen, lieber es probieren und eben gegen Personen, gegen Kommunikation, gegen Strategien zu all denjenigen, die es nämlich jetzt für sich quasi vereinnehmen und da dann eben unseriöse, nicht faktenbasierte Informationen spreaden. Das passiert auf jeden Fall schon deutlich mehr auf Social Media. Aber zurück zu dir. Hast du schon ein Abschlussprojekt? Also das ist ja was im Zertifikat auch durchaus immer mal gemacht werden muss, beziehungsweise wo man auch sagen kann, das und das habe ich gemacht und es zählt als Abschlussprojekt. Mhm. Also viele machen das ja noch explizit obendrauf und bei anderen sagen, nee, mein Science-Show-Auftritt da und da, das war mein Abschlussprojekt. Was ist es bei dir?
Ja, es ist ganz interessant. Also ich habe so viele freie Aktivitäten gemacht, dass ich mir eigentlich eins aussuchen kann, was jetzt davon das ist, weil ich schon über der Punktzahl bin.
Ja, cool.
Aber in meinem Kopf habe ich natürlich irgendwie doch sowas. Und ich glaube einfach, die Lesungen, die ich gemacht habe, so als Gesamtkonzept, also die literaturwissenschaftlich basierte, aber nicht rein literaturwissenschaftliche Lesung und Diskussion mit Autorin hier vor Ort und Buchbesprechung, das ist etwas, was für mich in meinem Kopf mein großes Projekt ist, was eben aus vielen Bestandteilen besteht. Weil das etwas ist, was in Kollaboration mit der Autorin entsteht, aber teilweise eben auch mit interessierten Studierenden und auch ganz vielen Leuten. Ich habe die zu diesen Lesungen kommen, die nicht aus der Literaturwissenschaft kommen. Und dann aber mittlerweile regelmäßig kommen und Fragen stellen. Also da gibt es ganz viele interessierte Leute vom IPN aus anderen Instituten oder die bringen dann noch Freunde mit oder die bringen ihre Kinder mit zur Lesung, weil die auch lesen und auf Englisch lesen und da kommen ganz spannende Gespräche zustande und das ist für mich eine besondere Art der sehr persönlichen Wissenschaftskommunikation.
Ja, glaube ich. Ist es was, wo du sagst, egal wie es hier jetzt weitergeht, das würdest du irgendwie versuchen, auch weiter zu betreiben oder das?
Ich würde es wahnsinnig gern machen, aber es ist, glaube ich, nicht so realistisch, weil es einfach ohne diese institutionellen Gegebenheiten, also dass ich hier einen Raum habe, dass es einen Lehrstuhl gibt, der das Honorar zahlen möchte. Und dann, also die Leute einzuladen, das war bisher alles gefördert, fast alles. Nicht alles, aber fast alles von der Initiative Frauen aufs Podium, von der Philosophischen Fakultät, über die ich eben weibliche Wissenschaftlerinnen und Kunstschaffende einladen konnte. Das war auch immer so eine, die sind nicht nur für das WISCOM-Event gekommen, sondern die waren eben auch in der Lehre und haben mit meinen Studierenden vor diesem Wissenschaftskommunikations-Event mit der Lesung abends mit meinen Studierenden zusammen auch gearbeitet oder eine Sitzung zusammen besucht und Fragen beantwortet. Das heißt, das war immer so ein Kombi-Event, aber das waren alles institutionelle Mittel und ich sehe nicht, wie ich das machen könnte. Ich habe tatsächlich auch mit der Stadt Kiel schon, war ich im Gespräch, um zu gucken, ob man darüber Autorinnen einladen kann aus Irland. Und deren Argument war, also nein, solange die das nicht auf Deutsch machen können. Und ja, also ich kann auch versuchen, in Echtzeit zu übersetzen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Da gibt es extra Ausbildung zu Recht, weil es wahnsinnig kognitiv fordernd ist, wenn ich jemand leitet an und jemand übersetzt in Echtzeit, was die Person auf Englisch sagt. Und dann sind das ja auch Bücher, die nicht alle auf Deutsch übersetzt wurden oder in Deutschland nochmal erschienen sind auf Deutsch. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, warum sollen denn da Leute hingehen, wenn sie das Buch gar nicht lesen können auf Englisch?
Ja, zumal, also das tut mir leid, dass ich da jetzt auch wieder mal so im Gegenrohr bin, aber es gibt ja selbst bei der Kieler Woche Slots für die Science-Show nur auf Englisch.
Ja, und es gibt ja auch Leute in unserer Gesellschaft, die auch nur Englisch sprechen. Die
ja, absolut.
Denen kann man ja auch mal was bieten. Aber die werden dann natürlich auch nicht mitbedacht.
Ja.
Oder es wird irgendwie nicht gerecht verteilt. Also es ist ein bisschen arbiträr.
Es gibt auch genug Angestellte hier am Campus, die keinen Vortrag auf Deutsch halten können.
Internationalisierung gehört ja auch einfach dazu.
Ja.
Nicht nur in der Uni, sondern auch in jeder Ebene der Gesellschaft. Und ich fand es sehr schade dann, dass man nicht jemanden einladen kann. Und gerade wenn Leute nicht die deutsche Sprache beherrschen, aber sich für Literatur interessieren, aber Englisch sprechen und denen keine Lesung bieten zu dürfen oder zu können. Außerhalb dieser institutionellen Rahmens.
Ja, zumal dies Jahr ja auch Science Comes to Town in Kiel ist. Ja, spannend.
Ja, und diese Events sind auch oft auf Englisch, also die Titel sind oft so Englisch oder Anglizismen, aber die Inhalte dürfen nicht zu Englisch sein.
Tja, absolut. Ja, sehe ich auch den Punkt. Na gut, dann frage ich nochmal anders.
Mhm.
Wie glaubst du denn, unabhängig vom privaten Rahmen, weil ich glaube, das wird sich bei dir nie verändern, so wie du es ja auch schon gesagt hast, das scheint auch einfach, ja, also da meinte ich ja schon, ich habe auch hier Stimmen gehört, die mir viel davon berichtet haben, dass sie ihren Familien oder ihren Freunden KollegInnen überhaupt gar nicht erklären konnten, was sie machen, weil es ihnen so schwer gefallen ist, es so runterzubrechen, dass das irgendwie funktioniert hätte. Und sie ist erst im Wissenschaftszertifikatsprogramm, im Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm, so erlernt haben, es so runterzubrechen, dass es ein externes Publikum versteht und sie erst dann ihren Familien verständlich machen konnten, wozu sie forschen konnten. So, dadurch, dass ich bei dir das Gefühl habe, dass das einfach, dass das was ist, was du kannst, was dir liegt, was du auch einfach schon ganz viel betrieben hast, glaube ich, wird das etwas sein, was du auch dein Leben lang fortführen wirst. Aber wie stellst du dir deine Zukunft mit Wissenschaftskommunikation vor? Also in der letzten Folge habe ich die Lara explizit nach ihrer wissenschaftlichen Karriere und ihren Wünschen dazu gefragt, aber das haben wir ja hier auch schon rausgestellt, Wissenschaftskommunikation, klar, intern wirst du die betreiben, wenn du eine wissenschaftliche Karriere weiter fortführst, extern, das muss es nicht unbedingt sein. Was wünschst du dir für dich, was hast du da für Visionen?
Also solange ich Wissenschaft mache, möchte ich sie auch gerne in irgendeiner Form kommunizieren, soweit es mir möglich ist. Sollte es mir möglich sein in der Zukunft, würde ich gerne einen gesicherten Rahmen dafür haben, also irgendwas, was es finanzierbar macht oder realisierbar macht. Ganz allgemein gesagt, ich würde wahnsinnig gerne ein populärwissenschaftliches Buch schreiben irgendwann mal. Nicht sofort. Erstmal muss die das raus. Aber so auf lange Sicht, weil das etwas ist, was ich selbst gerne lese aus anderen Bereichen. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ein Buch zu schreiben, wenn man in der Zeit auch ein wissenschaftliches Buch schreiben könnte, was viel besser für die Karriere wäre in der Wissenschaft. Das muss man ja auch sehen. Also bei jedem Buch, das ist übrigens was, was man gut beobachten kann auf dem Buchmarkt. Da bin ich jetzt wieder aus meiner Forschungsperspektive. Die Bücher, ganze Bücher, die populärwissenschaftlich sind, das sind oft Leute mit einem Lehrstuhl. Professorinnen, die gesicherten Arbeitsplatz haben. Und ich habe auch schon Leute getroffen, die eine Entfristung bekommen haben und meinten, oh, jetzt kann ich endlich das Buch schreiben. Weil man vorher einfach, man hat so wenig Zeit, man ist nur am Priorisieren, was man irgendwie schafft. Und man muss priorisieren, was einen irgendwie überhaupt an der Wissenschaft hält. Also wissenschaftlich publizieren. Weil die Zeit, die man ins populärwissenschaftliche Schreiben stecken würde oder in Podcast oder eine Social-Media-Seite, ist Zeit, die man halt auch forschen könnte und auch muss, solange man prekär beschäftigt ist. Mhm. Sonst fliegt man halt raus. Und das ist auch etwas, was schade ist, weil sehr viel, sehr kritische, sehr neue, sehr interessante Forschung vielleicht auch von Leuten betrieben werden, die nicht schon sehr lange im Wissenschaftsbetrieb sind und vielleicht neue Ansätze verfolgen. Das soll gar nicht so klingen, dass alles veraltet ist, nur weil, also natürlich machen Leute, die schon lange Wissenschaft machen, trotzdem aktuelle Forschung. So meine ich das jetzt auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass ganz viele originelle Ansätze dann oft nicht in derselben Masse unter die Leute kommen, weil die Leute sie nicht erübrigen können, so ein Buch zu schreiben, zeitlich.
Ja.
Und finanziell.
Ja. Na gut. Die Lara, vielen, vielen Dank auch hier für diese Folge.
Danke für die Einladung.
Ja.
Und die vielen Fragen.
Ja, ich fand es sehr, sehr schön und ich fand also das nochmal total für mich erhellend heute und diese Wissenschaftskommunikationsfolgen, die habe ich ja sozusagen immer wiederkehrend und ich betone schon, dass ich jedes Mal neue Ansätze, jedes Mal neue Aha-Momente habe, aber ich glaube, was wir auch nochmal zum Ende wirklich betonen können, ist, dass gerade im Wording vielleicht auch wirklich hier am Standort Kiel geguckt werden kann, wie frame ich den ganzen Rahmen rund um Wissenschaftskommunikation, um das alleine schon, um da schon eine Barriere zu nehmen, fachübergreifend. Und was möchte ich eigentlich am Ende als Institution, aber auch als Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation, also wie möchte ich das betreiben, wo mache ich da den Start und wo ende ich? Und ich finde das ganz schön, dass wir einfach schauen, dass wir vielleicht ja in Zukunft, vielleicht haben wir ja mal eine Special-Folge, wir haben ja immer jetzt eine Special-Folge, also es kommen immer zwei DoktorandInnen, ganz klassischer Aufbau und dann kommt immer eine Special-Folge zu bis jetzt Personen, die in der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Aber vielleicht laden wir ja in Zukunft auch Leute ein, die gerne mehr zu Wissenschaftskommunikation wissen möchten und die uns dann mal erzählen, was sie überhaupt interessiert. Das fand ich eigentlich eine schöne Idee heute.
Vielleicht kann man den Begriff Wissenschaftskommunikation den Begriff ganz wortwörtlich nehmen, weil eine Kommunikation ist ja nicht nur, ich überlege mir, was ich kommunizieren will.
Ja.
Und dann sage ich das, was ich sagen will. Das ist ja eher ein Monolog.
Ja.
Mit einem möglichen Publikum. Aber im Idealfall kommt in der Kommunikation ja auch noch vom Dialogpartner etwas zurück.
Ja.
Und vielleicht kann man den Aspekt irgendwann mehr einbringen.
Total. Finde ich auch. Finde ich eine schöne Idee. Also, auch hier, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch jetzt selbst motiviert fühlt, mehr über Wissenschaftskommunikation zu erfahren oder Teil des Programms zu werden, dann kontaktiert sehr, sehr gerne das Graduiertenzentrum. Wenn ihr, weiß ich gar nicht, gibt es nochmal eine Reihe? Kannst du nochmal jetzt, solange du hier angestellt bist, Autorinnen einladen?
Ja, hoffentlich im Sommersemester. Frauen aufs Podium haben mehr Gelder bewilligt. Das ist ganz, ganz toll. Und das Datum steht aber gerade nicht. Deswegen kann ich das jetzt gerade nicht genau sagen, weil sich das einfach kurzfristig gerade geändert hat. Aber ja.
Ja, aber wer Lust und Laune bekommen hat, behalte das auf jeden Fall im Blick. Ich werde auch hier wieder deine Kontaktdaten mit in die Shownotes packen, beziehungsweise auch die Institutsseite verlinken, worüber das mit Sicherheit kommuniziert und beworben wird. Und dann sieht man sich vielleicht da. Bis dann. Tschüss. Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.